Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gleich zwei Quellen, denen ich folge, sagen in der kommenden Woche am 8. und oder am 9. April, also am Mittwoch und oder Donnerstag, wird es gefährlich. Dann werden wir einen Crash am Aktienmarkt sehen und zwar mit einer deutlich erhöhten Wahrscheinlichkeit. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass diese Wahrscheinlichkeit existiert. Ich möchte aber auch einordnen, wie ich mit so einer Warnung umgehe, beziehungsweise wie realistisch für mich das Szenario ist, dass die Aktienmärkte in der kommenden Woche einbrechen. Warum, wieso, weshalb? All das gibt's natürlich heute mit on top. Legen wir los. So, ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Ich grübel gerade noch, ob das juristisch einwandfrei ist, was ich mache. Und wenn es das nicht wäre, dann sollte ich es wahrscheinlich nicht gedanklich hier mit euch durchspielen. Also sage ich einfach mal, ja, das geht. Und wenn nicht, ich habe ja hier an der einen oder anderen Stelle, wenn ich denn mal, das ist ja nun nicht meine Hauptaufgabe, jemandem auf die Füße getreten bin, zu sagen, ja, dann lass uns hier darüber diskutieren. Diese Plattform biete ich gerne. Hat noch keiner wahrgenommen bisher. Wenn wir über Risiko sprechen, dann sprechen wir in diesem Fall nicht einfach über unsichere Märkte, aber wir müssen trotzdem darüber reden, dass natürlich in diesem Aktienmarkt nicht alles eingepreist sein kann. Es ist zum Beispiel nicht eingepreist, und das war das Video, welches ich Mitte der Woche veröffentlicht habe, dass die gesamten oder ein großer Teil der CapEx-Ausgaben der Hyperscaler am Ende des Tages nur ein Kostenfaktor ist und nicht so viel bringt, wie sich das viele erhoffen. Unter dieser Annahme habe ich ein Ranking erstellt von der sichersten Mac7-Aktie bis zur riskantesten Mac7-Aktie. Ihr habt das auch schon bekommen, sofern ihr den kostenlosen Erichsen-Report erhaltet. Wenn nicht, dann holt ihn euch gerne, schaut euch das kritisch an, meldet euch auch gerne, aber ich glaube, es lohnt sich. Geht auf www.lars-erichsen.de oder klickt ganz einfach hier auf den Link in den Shownotes und tragt euch für diesen Report ein. Jetzt schon zweimal die Woche und konkreter geht's kaum noch. Apropos konkret, wir sprechen also über den kritischen Termin am 8. und 9. April 2026. Das ist ja schon nächste Woche, Mittwoch und Donnerstag. Und wenn man dem folgen kann, was ich jetzt hier gleich mit euch erläutere, ja, dann hat man noch ein paar Tage Zeit, um sich vorzubereiten. Und genau das ist, was hier empfohlen wird. Ich werde jetzt den Namen nicht nennen. Das ist der kostenfreie Teil des Reports. Ich kann den Namen deshalb nicht nennen, weil ich es A, nicht für gegeben halte und B, juristisch nicht einordnen kann. Ich habe schon gesagt, ob ich das machen sollte angesichts meines Fazits. Ich lege einfach mal los. Im Original heißt es dort, der kritische Termin, 8. und 9. April 2026. Die kommenden Auktionen des US-Finanzministeriums, 10- und 30-jährige Anleihen, dürften das Epizentrum des Bebens sein, da die Primary Dealer bereits gesättigt sind, in Klammern 24% Absorption am 24. März, das war die letzte Anleiheauktion. Und sich insbesondere japanische Käufer zuletzt zurückgezogen haben, erwarten wir eine fehlgeschlagene Auktion. Also den Moment, in dem US-Schulden keinen Käufer mehr zu angemessenen Preisen finden. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich habe eine weitere, dann nennen wir es mal Quelle gefunden, die auch genau das erwartet. Jetzt ist der Moment gekommen, wo so eine Auktion fehlschlagen wird. Von der Verschuldung zur globalen Bankenpleite heißt es weiter. Eine fehlgeschlagene Auktion Anfang April würde sofort eine Schockwelle auslösen. Der sprunghafte Anstieg der US-Zinsen würde die Anleiheportfolios der Banken weltweit sofort entwerten. Um Verluste zu decken, wären sie gezwungen, ihre Vermögenswerte, in Klammern Aktien, Immobilien, Gold, zu liquidieren, was zu einem Einfrieren des Interbankenmarktes führen würde. Dies wäre der Übergang von einer staatlichen Liquiditätskrise zu einer allgemeinen Bankeninsolvenz. Forderung bzw. Aufforderung oder sagen wir Warnung, Empfehlung in Deckung. Vor dem 8. April empfehlen wir unseren Lesern dringend, das Engagement in langfristigen Anleihen und im Dollar drastisch zu reduzieren. Bevorzugen Sie beispielsweise den Schweizer Franken als monetären Schutzschild und so weiter und so fort. So, und das möchte ich jetzt gerne einordnen und möchte zuerst einmal sagen, wenn das so kommt, wenn wir also eine fehlgeschlagene Auktion sehen, ganz gleich, ob in der kommenden Woche oder im Mai oder wann auch immer, dann wird das sehr wahrscheinlich so passieren. Die Konsequenzen en Detail kann ich euch nicht sagen. Dass aber alle Anlageklassen erstmal ausnahmslos alle Anlageklassen unter Druck geraten, there's no place to hide, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Cash. Cash wäre in dem Moment kein Trash, sondern wäre der sichere Hafen. Alles andere nicht, wenn es so passieren sollte. Und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wie riskant ist das? Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ich mir das vorstellen kann mit einer Wahrscheinlichkeit von, na sagen wir mal, 25% oder 30% oder vielleicht 50% oder 60%. Dementsprechend, alles andere wäre ja widersinnig, müsste ich mich im Depot verhalten. Wenn es eine 25%ige Wahrscheinlichkeit auf einen Crash gäbe, beziehungsweise wenn ich sie sähe, dann würde ich logischerweise einen Teil meines Portfolios mit zum Beispiel Put-Optionen oder Put-Optionsscheinen absichern gegen fallende Kurse. Meine Einordnung. Es gibt tatsächlich ganz gut dokumentierte Risikofaktoren für den Aktienmarkt. Und wir beginnen jetzt mal mit dem Teil, der plausibel ist, der also an der Ausgangslage, der hier besprochen wird, der stimmt. Japan ist der weltweit größte Nettogläubiger der USA. Japanische Investoren haben derzeit halten etwa 1,1 Billionen Dollar US-Staatsanleihen. Das hat strukturelle Gründe. Über den Carry Trade wollen wir nicht lange sprechen. Die meisten von euch werden davon gehört haben. Jahrzehntelange Nullzinspolitik der Bank of Japan hat japanisches Kapital ins Ausland getrieben, weil es daheim eben keine Rendite gab. US-Staatsanleihen, 3%, 4%, 5% Rendite, das war attraktiv. Was macht man also? Man verschuldet sich auf Yen-Basis und legt dann an auf Dollar-Basis, auch auf Euro-Basis und. Da entstehen die Schulden, angelegt wird woanders. Das haben japanische Versicherungen gemacht, das haben Pensionsfonds gemacht, das haben Banken gemacht. All die haben diesen Carry Trade betrieben und im Übrigen nicht nur auf japanischer Seite, sondern eine amerikanische oder eine europäische Bank kann sich natürlich auch auf Yen-Basis verschulden. Die hat dann allerdings das Währungsrisiko, deswegen sind die japanischen Institutionen hier die relevanteren. Dieser Mechanismus steht schon jetzt unter Druck. Wir haben es an dieser Stelle schon mal beschrieben. Die Bank of Japan hat 2024 und 2025 begonnen, aus dieser Nullzinspolitik auszusteigen. Momentan sehen wir eher wieder eine lockerere Geldpolitik in den USA, aber eben keine Nullzinsen mehr. Japanische Staatsanleihen bieten also wieder Zinsen und das verändert, selbst wenn es nur 1-2% sind, diese Dinge werden sehr häufig auch vielfach gehebelt. Das verändert die komplette Kalkulation. Warum also ein Währungsrisiko eingehen und in US-Anleihen investieren, wenn man daheim annähernd vergleichbare Renditen ohne Wechselkursrisiko bekommt? Das ist das Renditegefälle, das diesen jahrzehntelangen Kapitalexport angetrieben hat und was ihn jetzt dieses Renditegefälle schrumpfen lässt. Gleichzeitig, und da kommen wir zur Aktualität, ist Japan wie kaum ein anderes Land unter Schock aufgrund der erhöhten Energiepreise. So schnell, so nachhaltig bisher hat man damit nicht gerechnet. Das heißt also, es entsteht ein Zahlungsbilanzdruck. Japan importiert nahezu, das war immer schon, ich weiß, ich habe es neulich schon gesagt, ich habe ein paar Bücher aus der Zeit, weil der Kommunismus, Kapitalismus, so wie wir ihn heute kennen, hat eigentlich seinen Ursprung auf Unternehmensebene in ganz vielen, damals allerdings noch sehr viel sozialer gedacht, in Japan. So, deswegen habe ich eine ganze Menge Bücher darüber gelesen, ist auch sehr spannend. Was man sagen muss, Japan war sich immer schon dieser Situation bewusst, aber wie wir es auch in Europa erleben, nur weil man weiß, dass etwas so ist, na, es funktioniert doch. Und Japan muss praktisch seinen gesamten Energiebedarf importieren. Und steigende Ölpreise und die gestörte LNG-Versorgung bedeuten höhere Importkosten, was den Druck erhöht, Auslandskapital zu, und damit sind wir wieder beim Thema, repatriieren, also nach Hause zu holen. Das ist keine Spekulation. Der Teil ist real, wenn man so will, eine buchhalterische Logik. Das passiert automatisch. Wenn du verkaufen musst, dann heißt das also, du, was verkaufst du? Zuerst die Dinge, die du schnell liquidieren kannst. Anleihen sind schnell liquidierbar, das Geld fließt wieder zurück, um damit den Druck abzumildern. So, auf der anderen Seite des Atlantiks haben wir ein US-Finanzministerium, welches Staatsanleihen in historischen Volumina emittiert. Einfach deshalb, weil das Haushaltsdefizit Stand jetzt nicht kleiner wird, sondern größer und größer und größer. Und es ist strukturell erhöht und all die Vorkommnisse der letzten 3-4 Wochen haben natürlich den Druck nochmal weit erhöht. Ich glaube, der Kriegsminister, so heißt er ja tatsächlich in den USA, gerade gesagt, wir brauchen 200 Milliarden extra. Ich habe letzte Woche gelesen, eventuell wären es auch 300 Milliarden extra. Die kommen natürlich nicht aus Steuereinnahmen. Die brauchen die USA. Und wie machen sie das? Sie geben Anleihen aus. Anleihen aus der Niedrigzinsära laufen gleichzeitig jetzt aus, müssen also refinanziert werden zu deutlich höheren Zinsen. Das heißt also, das Angebot an neuen Treasuries ist enorm groß. Und das während einer der wichtigsten strukturellen Käufer, nämlich Japan, eine nachlassende Kaufbereitschaft signalisiert oder sogar zum Verkäufer wird. Und dieses Angebots-Nachfrage-Verhältnis, dass sich das verschlechtert, halte ich für völlig real, insbesondere wenn sich die Situation nicht sehr, sehr schnell bessert. Jetzt müssen wir, und ich weiß jetzt theoretisch, ich spult von mir aus 4 oder 5 Minuten vor, aber es ist wichtig, das zu verstehen, und ich habe eben keinen Bock darauf, einfach nur am Ende ein Fazit zu machen, eine Headline, ja, kaufen, verkaufen. Man sollte einmal verstehen, was bei einer Anleiheauktion wirklich passiert. Meine Güte, wir sprechen hier über euer Geld und über euer Depot. Das sollte doch der Anspruch sein, dass ich verstehe. Naja, wenn der Anleihenmarkt, ich weiß, ist der größte, ist viel wichtiger als der Aktienmarkt, alles richtig. Was passiert bei einer Anleiheauktion? Gebt euch bitte die 4 oder 5 Minuten. Jetzt bettle ich schon darum, dass man was versteht, was man vielleicht vorher so noch nicht verstanden hat. Also, um die zentrale These nämlich beurteilen zu können, dass eine fehlgeschlagene Auktion, dass das eine Schockwelle auslöst, muss man verstehen, wie so eine US-Staatsanleiheauktion überhaupt funktioniert. Und ich habe den Eindruck, auch bei einigen Kollegen, Analysten, nennt sie wie auch immer, dass das nicht so ganz klar ist, wie dieser Mechanismus funktioniert. Ist nicht so kompliziert. Das US-Finanzministerium versteigert also regelmäßig Staatsanleihen. Ja, es ist ein freier Markt mit unterschiedlichen Laufzeiten. Kürzeste Laufzeit ist, meine ich, ein Monat. Längste Laufzeit ist 30 Jahre. Es gab auch mal endlose, egal. An diesen Auktionen nehmen 3 Arten von Bietern teil. Einmal die Primary Dealer. Das sind die großen Banken, JP Morgan, Goldman Sachs, die Deutsche Bank, Barclays und so weiter. Also die offiziellen Handelspartner der Fed. Sie sind als solche zugelassen. Direkte Bieter gibt es auch noch. Das sind Institutionen, Pensionsfonds, Versicherungen und so weiter. Die sind direkt dort aktiv, ohne Zwischenhändler. Und dann gibt es noch indirekte Bieter. Zu denen gehören ausländische Zentralbanken und große internationale Investoren. Das entscheidende Detail dabei, Primary Dealer haben große Vorteile. Sie sind aber auch verpflichtet, an Auktionen teilzunehmen und eine Mindestquote zu bieten. Sie müssen also, vereinfacht formuliert, immer einen Preis stellen. Sie fungieren somit als Käufer letzter Instanz, wie man so schön sagt. Eine Auktion, bei der dann tatsächlich niemand bietet, also eine fehlgeschlagene Auktion, eine technisch fehlgeschlagene Auktion, gibt es bei US-Staatsanleihen noch nicht. Und ich weiß, wenn man von Konfiszierung von Gold oder sonst irgendwas spricht, dann sagt man, das gab es da schon mal. Oder das gab es da schon mal. Ja, manche Dinge gab es ein- oder zweimal in der Finanzgeschichte. Aber seit diese Auktionen auf diese Art und Weise strukturiert sind, gab es das noch nie. Und kann es nicht geben, denn die Primary Dealer müssen etwas bieten. Das System ist so konstruiert, dass immer gekauft wird. Was es natürlich gibt, ist eine sehr schwache Auktion. Und davon habt ihr vielleicht schon mal gehört, die Auktion ist schwächer oder stärker ausgefallen als erwartet. Und das zeigt sich dann an 2 Messwerten. Erstens am Bid-to-Cover-Verhältnis. Wie viel Volumen wurde insgesamt angeboten, geteilt durch das für wie viel Volumen wurde geboten, geteilt durch das angebotene Volumen. Ein Verhältnis von 2,5 gilt als normal. Ein Verhältnis von 2 oder darunter signalisiert eine schwache Nachfrage. Und zweitens am sogenannten Tail, das heißt also an den Rändern, die Differenzen zwischen dem Marktpreis im Sekundärmarkt unmittelbar vor der Auktion und dem tatsächlichen Stoppreis, zu dem dann das letzte Los, also die letzte Einheit verkauft wurde. Ein hoher Tail, also ein deutlich schlechterer Preis als erwartet, zeigt, dass Bieter nur zu sehr viel niedrigeren Preisen, als man das vorher erwartet hat, bereit waren zu kaufen, also dafür höhere Renditen verlangt haben. Wenn Primary Dealer bei einer schwachen Auktion mehr absorbieren müssen, mehr kaufen müssen, aufgrund der ansonsten schwachen Nachfrage, als das vorher geplant war, dann landet das Material auf ihren Büchern, also vorübergehend in ihrer Bilanz. Und das ist ein Problem für die Bilanz und in ihrem sogenannten Value at Risk. Aber es ist kein Marktversagen. Das ist das Signal. Es ist das Signal für dafür, dass es eine schwache Auktion gab und die Renditen werden deutlich hochgehen. Aber es ist kein Kollaps. Und das muss man schlicht und einfach auseinanderhalten, weil das eine würde bedeuten, etwas implodiert, so wie man sich das manchmal, es gibt ja auch einen gewissen Hang dazu zu sagen, ja, irgendwann muss dieser Finanzmarkt schon, also, boom. Funktioniert nicht. So funktionieren Anleiheauktionen nicht. Sie kann sehr, sehr schwach ausfallen und kann dementsprechend Schwächesignale an den Markt senden. Aber allein die Annahme, dass es, und das wird ja hier explizit gesagt im Text, wir werden hier erstmal, steht da nicht, müsste aber dazu sehen, wir werden sehen eine fehlgeschlagene Auktion. Die werden wir meines Erachtens nicht sehen am 8. und 9. April, weil wir sie bisher auch nicht gesehen haben. Die Katastrophenlogik dahinter ist klar, eine schwache Auktion. So nehme ich an, wenn ich jetzt direkt die Damen und Herren anschreiben würde und sage, warum sagt ihr fehlgeschlagene Auktion? Dann würden sie sagen, ja, das soll nur ein Begriff sein für eine schwache Auktion. Schwache Auktion heißt gleich Renditeanstieg, bedeutet dann Value at Risk bei den Banken, die ja kaufen müssen, würde sofort dazu führen, dass die Banken Zwangsverkäufe vornehmen müssten, damit das in der Bilanz das Risiko wieder zu dem passt, was sie haben. Das wiederum soll dann zum Einfrieren des Interbankenmarktes führen, der in gesunden Märkten, in schwachen Märkten tatsächlich fester wird. Das führt aber in dieser Logik zum Einfrieren des Interbankenmarktes und das wiederum würde relativ schnell tatsächlich zu einer globalen Bankenpleite führen. Denn das Bankensystem funktioniert auch so, die Sicherheitsmechanismen, dass ein Dominostein kippen kann, aber die anderen kippen nicht alle mit um. Jeder einzelne dieser Schritte ist theoretisch möglich. Das Problem ist aber, die Logik sagt, in dieser Darstellung wird jeder Schritt automatisch mit einer, naja, in dem Fall, wenn ich sagen kann, das passiert am 8. und 9. April, mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit wird den weiteren Schritt aktivieren, sobald der erste ausgelöst ist. Und das entspricht überhaupt nicht dem, was wir jemals beobachtet haben. Märkte haben mittlerweile ziemlich starke Dämpfungsmechanismen. Ich sage nicht, dass Aktienkurse nicht fallen können. Ja? Wenn die Renditen schnell steigen, dann kommen die Käufer zurück, weil höhere Renditen attraktiver sind. Wenn Bankbilanzen unter Druck geraten, gibt es regulatorische Puffer. Wir haben Notfallkreditlinien, wenn Zentralbankintervention. Warum sollte die denn dann in dem Fall nicht intervenieren? Warum? Die merkt während der Auktion, was passiert. Wenn ein Stressereignis systematisch zu werden droht, und wir hatten ja einige davon, dann interveniert die Fed. Das ist nicht das Wunschdenken, sondern das ist empirisch belegt. Ich habe 1999 mitbekommen, beziehungsweise 2000, 2008, 2011, 2020 und 2023, 2025 im April musste sie nicht, weil der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika einen Tag später seine Meinung geändert hat. Das zweite methodische Problem ist das konkrete Datum. Das ist, wahrscheinlich werde ich es im Titel schreiben. Es ist natürlich Das ist geiler Clickbait. Also Weltuntergang am 8. und 9. April. Wer will nicht genau wissen, wann die verdammte Karre gegen die Wand fährt? Es ist nur völlig abwegig. Schockereignisse ereignen sich ja gerade dann nicht, wenn jeder vorher drüber spricht und sagt, da wird das passieren. Und das haben diese und eine andere Quelle haben einen exklusiven Zugang zu diesem Wissen, den sie aber ja dann nicht mehr ganz so exklusiv mit ihrem freien Newsletter teilen. Aber die Banken, die kriegen das nicht mit. Die hören das nicht. Die Primary Dealer, die an dieser Auktion teilnehmen, die wandeln durch die Welt und sagen, da kann alles nichts passieren. Wie wahrscheinlich klingt denn das? Also ich muss noch versuchen, noch kurz sachlich zu bleiben. Und der dritte Punkt ist die Falsifizierbarkeit. Eine These, die sagt, am 8. April bricht das System zusammen oder am 9. April, dann war die These falsch. Und wisst ihr, was mich eigentlich ärgert? Und so wird es meines Erachtens kommen, dass man dann immer auf Seiten derer, die solche Bilder zeichnen, und das ist noch höflich formuliert, immer sagt, ja, weil hier Feuer mit noch mehr Benzin bekämpft wurde, beim nächsten Mal wird es nur noch umso schlimmer. Also, ich möchte die einzelnen Risiken jetzt nicht durchgehen. Ich habe es schon gesagt, das Value at Risk zu einem Stressfaktor werden kann, haben wir im Übrigen erlebt, dass die Renditen sehr schnell ansteigen. Ihr erinnert euch, was passiert ist in der Liz Truss Moment, war das der? Ja, oder hieß er so? Was passiert ist, weiß ich noch, ob es der Name war, weiß ich nicht mehr genau. Im Oktober 2022 sind die Renditen innerhalb weniger Tage schnell gestiegen, nachdem die Regierung ein nicht finanziertes Stimulusprogramm angekündigt hat. Ja, das war, glaube ich, der Ursache. Und dann haben die britischen Pensionsfonds, alle, die dahinter stehen, die diese ganzen, die ganzen Treasuries halten, haben gesagt, das funktioniert so nicht. Der Stressfaktor war da und dementsprechend musste dann verkauft werden. Britische Aktien standen unter Druck, der britische Immobilienmarkt steht immer noch unter Druck. Und da musste die Bank of England intervenieren. Nicht aber, weil das System kollabiert ist, sondern weil es ohne Intervention weitere Liquiditätsereignisse gegeben hätte. Hat also, wenn man so will, es kann das Ereignis geben. Wir haben allerdings auch den Beweis, dass selbst die Bank of England, so, dass selbst die, und das ist nicht die Fed, dass die Möglichkeit hat, den Markt zu stabilisieren. Und das hat sie. Also ein Stressereignis, ja, aber ein Crash mit Ansage, nein. Und nochmal, vielleicht wird eines Tages der Moment kommen, an dem man der Fed nicht mehr glaubt. Oder an dem insgesamt die USA als Schuldner unattraktiver wird. Aber das ist kein Event, was von einem Tag auf den anderen stattfindet. Man sieht vorher, wenn aus US-Anleihen im großen Spiel verkauft wird. Man sieht vorher, wenn aus US-Assets, also aus Immobilien, aus dem Aktienmarkt verkauft wird. Und ja, zum Teil findet das statt. Aber sowas sind immer graduelle Veränderungen, die sich über Jahre hinweg vollziehen. Nicht, weil ein Ereignis dazu führt, dass die Welt sagt, oh nein, die USA sind ja viel zu hoch verschuldet. Und um mit dem Beispiel Japan zu enden, die waren, bevor die USA ihre Schuldenspirale begonnen, mehr als doppelt so hoch verschuldet. Und selbst in Japan hat das funktioniert, dass die Bank of Japan eingreifen konnte. Ich sage nicht, dass das nicht gegen die Kaufmannsehre ist, zu sagen, ja, also, das kann doch irgendwie nicht richtig sein, dass man sagt, man erhöht die Schulden immer wieder. Das ist im realen Leben für alle von uns der sichere Gau in die Insolvenz, der sichere Gang. Das ist an der Börse nicht so. Allerdings haben auch die meisten von uns davon profitiert, dass es nicht so ist. Also, mich stört, dass es am Ende darum geht und mich stört überhaupt nicht, dass jemand Geld verdienen will. Klar, das mache ich ja auch unter dem Strich. Ja, wenn ich zum Beispiel, und wir legen wirklich, wirklich viel Mühe und Aufwand in diesen kostenlosen Report. Ich möchte, dass jeden Mittwoch und an den allermeisten Samstagen ihr richtig guten Content da bekommt. Das steht im Vordergrund. Und was ist quasi der Preis, den man dafür bezahlt? Dass man von mir hin und wieder einen Hinweis bekommt, dass es bei den Renditespezialisten gut läuft. Und das kann man dann testen und dann sagen, ob das was für mich ist. Okay, so ist mein Geschäftsmodell entschlüsselt worden. Ah nee, das habe ich ja selber gemacht. Ich finde, es ist ein ziemlich fairer Deal. Also rufe ich euch auch weiterhin hier nicht auf, irgendetwas Kostenpflichtiges zu buchen, obwohl es schlau gewesen wäre. Aber den kostenlosen Report, den würde ich doch mitnehmen. Ein Schnippchen schlagen, indem ihr euch den holt. Und zwar auf www.lars-erichsen.de oder ihr klickt auf den Link in den Shownotes. Und mein abschließendes Fazit, nein. Ich glaube, es wird am 8. oder 9. April, zumindest mal aus dem Grund, keinen Crash geben. Ich wünsche euch viel Erfolg, weiterhin schönes Wochenende und danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.